ARD. August 2014. Der Kunstfälscher Robert Driessen sitzt in einem Flugzeug, das auf dem Weg von Bangkok nach Amsterdam ist.
Das Flugticket hat ihm seine Ex-Frau geschenkt. Er soll die Familie in den Niederlanden mal wieder besuchen.
Es war auch noch nachts um 12 oder 30 Uhr schon. Ja, es war ein Tag von 29 Stunden.
Driessen steigt aus dem Flieger, geht die Gangway runter.
Ich komme anlaufen beim Schalter und wie heißen die Leute? Herr Driessen, Passport.
Driessen freut sich auf die Heimkehr nach Holland. Sein Sohn wartet schon mit dem Auto draußen vor dem Flughafen. Sie haben sich mehr als 3 Jahre nicht gesehen.
Doch anstatt ihm seinen Reisepass zurückzugeben, sagt der Bundespolizist plötzlich:
Ja, tut mir leid, die müssen mal warten hier, weil die, es kommt so einer, die nimmt ihn mit. Die deutsche Justiz sucht ihnen. Da habe ich gedacht, leck mich doch, das glaube ich doch nicht.
Robert Driessen wird mit internationalem Haftbefehl gesucht, weil er Teil eines Verbrechertrios ist, das mit gefälschten Figuren des Künstlers Alberto Giacometti ein Vermögen verdient hat.
Ich hatte wirklich nicht die Ahnung, dass die mir noch haben wollten.
Die Polizisten am Flughafen in Amsterdam verhaften Driessen und bringen ihn noch in dieser Nacht zu einem Haftrichter.
Die kamen dann nach einer Stunde und ich habe gesagt, wir müssen sie in Haft nehmen, weil sie müsste ausgeliefert werden nach Stuttgart. Naja, was kann man da machen? Dann hat er gesagt, ja, sie können auch im Beruf gehen und das anfechten. Und sie hat gesagt, okay, das mache ich, weil ich habe, glaube ich, nichts Falsches gemacht.
Spoiler, in Deutschland wird es anders interpretiert werden. Aber weil der Kunstfälscher in Berufung geht, kommt er zuerst für 3 Monate in U-Haft in den Niederlanden und nach seiner Überführung nochmal 9 Monate in U-Haft in Stuttgart-Stammheim.
Es ist der absolute Tiefpunkt für Robert Driessen und das Ende seiner Fälscherkarriere. Im Interview, das wir mit ihm geführt haben, sackt er bei diesem Abschnitt ein bisschen in sich zusammen und wird leiser.
Wie hast du deine Frau, Ex-Frau, informiert? Also
naja, mein Sohn wartete in seinem Auto auf dem Parkplatz. Und ich durfte natürlich Telefon. Da habe ich meinen Sohn angerufen, gesagt, geh nach Hause und erzähl jeder, dass ich im Knast bin, weil so ist halt. Tut mir leid, wir sprechen.
6 Monate später wären die Taten von Robert Driessen verjährt gewesen. Es ist das Ende der erfolgreichen Jagd auf die Giacometti-Fälscherbande.
Aber was passiert mit den ganzen gefälschten Figuren von Driessen?
Ob ich emotionell davon werde oder so? Nee, absolut nicht. Ich habe nur gedacht, ja, das ist schade.
Das ist Kunstverbrechen. Giacometti und die Fälscherbande. Mein Name ist Torben Steenbuck.
Und ich bin Leno Rolötsch.
Kunstverbrechen, Giacometti und die Fälscherbande ist ein True-Crime-Doku-Podcast von NDR Kultur und der Story-Podcast-Unit des WDR.
Das hier ist der 5. und letzte Teil der Geschichte. Ihr findet neue Folgen von Kunstverbrechen immer als erstes in der ARD-Audiothek.
Hey, liebe Kunstverbrechen-Community, willkommen zum Finale von unserer 5. Staffel. Ich würde mal mit einer Frage starten, Lenore. Mhm. Warum erzählen wir diese Geschichte? Also jetzt mal losgelöst davon, dass es ein Joint Venture mit dem WDR und der Millionen-Fake-Doku ist. Warum haben wir uns entschieden, genau diese Geschichte zu erzählen?
Das ist jetzt aber eine komische Einleitung, so am 5. Teil danach zu fragen. Also mir geht es so, dass ich, während wir so Kunstverbrechen recherchieren, immer versuche, das Besondere eines Falls in so einem Satz meinem Mann oder meiner Freundin zu erzählen. Manchmal ist es die Geschichte eines Protagonisten, manchmal ist es ein Museumseinbruch, der besonders spektakulär war. Manchmal geht es auch irgendwie um dieses eine Kunstwerk, das da herausragt und eben gestohlen oder gefälscht wurde. Und hier war es bei mir dieses absolut skurrile Fälschertrio, wo ich mich immer wieder gefragt habe und echt so kopfschüttelnd da saß, wer ist auf die reingefallen? Also wie bescheuert kann man sein, angebliche Giacomettis aus dem Kofferraum zu kaufen, die dann schön in einem alten Teppich eingewickelt sind?
Ja, true. Finde ich alles total nachvollziehbar, was du erzählst. Ich würde sogar noch einen draufpacken. Wir stehen ja auf Superlative bei Kunstverbrechen.
Einer von uns.
Ja. Ihr hättet Lenores Blick sehen sollen. Also, wir stehen hier auf Superlative. Es ist der größte Fälschungsskandal mit Figuren, mit Bronzen. Und das macht es ja auch mega besonders.
Ja, was für mich nochmal wirklich besonders an diesem Fall ist, wie es mit den Fälschungen, also nach den Prozessen weitergegangen ist. Weil das ist wirklich eine irre Story, die eigentlich wirklich nur dieser Fall zu bieten hat. Mhm. Und das schauen wir uns in dieser Folge an.
Außerdem erfahrt ihr, was der Kunstfälscher Robert Driessen heute macht. Nur so viel, er ist nicht richtig in den Ruhestand gegangen.
Und wir wollen wissen, ob so ein Fälschungsfall, also von diesem Ausmaß, heute noch möglich ist.
Mega gut. Legen wir los.
In der letzten Folge haben wir erlebt, wie das Verbrechertrio zerbricht. Lothar Senke, also der falsche Reichsgraf von Waldstein, wird zusammen mit Herbert Schulte, dem Mainzer Kunsthändler, verhaftet und zu hohen Gefängnisstrafen verurteilt. Der Strippenzieher Schulte sitzt 7 Jahre und 4 Monate, der Verkäufer Senke kommt sogar für 9 Jahre in Haft. Und Senke ist noch heute fassungslos über das Urteil. Ein Verbrecher? Er doch nicht.
Natürlich, ich habe die Dokumente verkauft. Es waren noch einige Falsche dabei, bitteschön. Aber deshalb, man hätte, wie in jedem anderen Fall, sehen wir jetzt heute, ich will da nicht eingehen, es werden viele, die Straftaten begehen, überhaupt gar nicht erst eingesperrt. Die lässt man frei rumlaufen, warum ich damals eingesperrt worden bin.
Und noch heute, er lebt in Schwerin in eher prekären Umständen, ist da ein Feuer in den Augen, wenn Lothar Senke von seiner Giacometti-Zeit erzählt.
Ich kann Ihnen sagen, ich war sehr, sehr glücklich darüber, so viele Giacomettis besessen zu haben. Und war auch darüber glücklich, jederzeit finanziell in der Lage zu sein, nachzukaufen, nachzuentwickeln, nachzukommen. Und ich bin zwar durchs Wasser gegangen, hatte aber nicht gewusst, dass es so tief ist. Und ich absackte dadurch. Das war mein Problem.
Im Juli 2015 wird auch dem Fälscher Robert Driessen der Prozess gemacht.
100 Fotografen und allem drauf und dran. Ich musste ein anderer Saal, weil das war zu klein. Ich habe gedacht, was ist dann hier los? Mein Gott. Und dann kam da der Richter, Herr Driessen, setzen Sie sich. Wie geht es Ihnen? Ich hab gesagt, was glauben Sie, Herr Richter? Sind Sie gesund? Sind Sie gut dran? Und ich habe gesagt, bin ich hier beim Arzt oder bin ich hier beim Richter?
Laut Anklage geht es um einen Schaden von 8 Millionen Euro. 50 weitere Millionen habe die Bande ergaunern wollen, heißt es damals im Prozess. Der Ermittler Ernst Schöller macht eine ganz andere Rechnung auf. Er geht von der Versteigerung eines echten Giacomettis aus, die bei vielen Kunden damals ein Türöffner war.
Der Walking Man hat 100 Millionen gebracht. Wir haben zu dem Zeitpunkt Walking Mans gehabt, in unterschiedlicher Größe allerdings. Also den Wert kann man eigentlich gar nicht schätzen von dem, was die produziert haben. Da wären wir aber sicherlich weit über 1 Milliarde. Also wenn es denn verkauft worden wäre. Und Sie sehen ja, allein jetzt die USA wären allein mit 50 Millionen US-Dollar, war konkret die Verträge ausgearbeitet, 50 Millionen US-Dollar. Also es sind dann schon Summen, die da bewegt werden, die dann halt alle sich nicht so ergeben haben.
Das Urteil für Driessen ist schließlich ähnlich hart wie für seine Komplizen.
Aber wenn ich gesagt habe, 5 Jahre, 6 Monate, dann bin ich wirklich, da habe ich schon gedacht, das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Aber es war so.
Tja, und dann geht's auch für Driessen ins Gefängnis. 5,5 Jahre. Das ist schon eine Ansage. Und klar, mit dem Urteil ist er natürlich auch absolut unzufrieden.
Ja, aber gab es dann bei ihm sowas wie eine Einsicht, als du mit ihm gesprochen hast? Also hattest du das Gefühl, dass er irgendwie die Sache bereut?
Schwierig. Die erste Reaktion auf meine Frage, ob ihm denn die Geschädigten leid tun, war...
Nö, nicht wirklich. Nochmals, Gier.
Ich bohre dann nochmal ein bisschen nach und dann kommt zumindest sowas in diese Richtung hier.
Wenn ich damit jemanden benachteiligt habe, dann bereue ich mir das. Aber sonst, nicht wirklich.
Na gut, immerhin. Aber was so die Verantwortung angeht, da sieht er sich ja nach wie vor einfach als der ausführende Fälschungshandwerker. Also eingefädelt und verkauft haben die anderen beiden.
Definitiv. Aber ich finde, er ist trotzdem weiter als der Rest des Trios. Ich meine, der Graf, der behauptet bis heute, dass von den Giacomettis, die er besessen hat, 80% zu 100% echt waren. Also da hört man dann eher sowas von ihm.
Durch eine mir heute unbegreifliche Sache bin ich in die kriminelle Schiene reingedrückt worden.
Oder halt das Argument, dass Abgüsse ja eh nicht durchs Urheberrecht geschützt seien.
Was völliger Quatsch ist.
Und dass eigentlich die Kunden ja selber schuld sind.
Es ist immer eine Augenblickssache, der Entscheidung. Entscheide ich mich dafür, denen eine echte zu geben, ist mir der Käufer sympathisch, dann bekommt er natürlich auch die echte. Oder ist es nur ein reiner Gierlappen, der haben will, haben, aber sonst von der Sache nichts versteht, den kann man schon mal eine Figur von mir selber verkaufen. Das wäre möglich.
Und bei Mainzer Antiquitätenhändler Herbert Schulte können wir ja nur aus seinem Buch Schrottmetall zitieren. Da liest man dann solche Sachen.
Nichts haben wir gefälscht, gar nichts. Das ist wie eine klaffende Wunde, ein Punkt, der wird unverrückbar bestehen bleiben bis in alle Ewigkeit. Unsere Bemühungen, dem Verleumdungssumpf, der uns immer tiefer hineinzog, zu entkommen, waren nutzlos wie der Schrei im Wind. Und je mehr wir zappelten und strampelten, desto tiefer sanken wir ein.
Oder ein bisschen relativierender auf Seite 404, wenn ihr euch interessiert.
Niemand war je gezwungen worden, für einen großen Walking Man 40.000 zu zahlen, der anderswo das Tausendfache gekostet hätte. Das Risiko ist auch gering, denn für dieses Geld kann man das Stück immer wieder weiterverkaufen, auch ohne unbedingt jemanden damit betrügen zu müssen. Der Schaden dieser Käufer bestand insofern lediglich darin, eventuell nicht das Tausendfache des Ankaufs beim Weiterverkauf zu bekommen.
Robert Driessen soll ja für 5,5 Jahre ins Gefängnis. Er erzählt da auch heute noch in einer sehr relaxten Art von, ja, war okay, die haben mich immer gefragt, hä, wofür sitzt du ein? Und dann hat er da viel gekocht für die und alle waren irgendwie ganz nett zu ihm.
Na, und vermutlich sollte er dann auch Insassen porträtieren, könnte ich mir vorstellen.
Na sicher doch. Während der Gefängniszeit kommt es übrigens auch zu der einzigen Begegnung von Katz und Maus in diesem Fall.
Das erste Mal, dass ich Herr Schüller gesehen habe, war im Knast. Der musste Aussagen gegen mich. Es war sein größter Triumph, glaube ich, was er gemacht hat.
Das sieht der Ermittler Ernst Schüller natürlich völlig anders. Allerdings will er über den Fälscher selbst am liebsten gar nicht so viel sagen.
Ich habe ihn nicht so lange persönlich kennengelernt, dass ich mir jetzt erlaube, da Aussage drüber zu machen. Aber ich sag mal, er hat schon handwerkliche Fähigkeiten und in Verbindung mit einer gewissen kriminellen Energie war er schon sehr zielstrebig. Also qualitativ relativ gut und sehr zielstrebig und hat dann mit Schulde und so natürlich auch die perfekte Vermarktungsschiene gefunden. Also er hat sicherlich da unten einige Jahre am Strand sehr locker und sehr gut gelebt.
Wenn es ein Kunstgeschichtsbuch der Fälschungen geben sollte, welche Rolle hat Robert Driessen darin und welche haben Sie?
Der Driessen wird auch nur einer von vielen sein, aber wenn er selber denkt, er ist König. Die Könige werden von den Medien gemacht und nicht von den Fälschern.
Da spielt er natürlich auf den selbsternannten Meisterfälscher Wolfgang Beltracchi und dessen Vermarktungsmaschine an. Das ging Ernst Schöller maximal gegen den Strich.
Kann ich mir vorstellen. Eigentlich sollte Driessen ja für 5,5 Jahre ins Gefängnis, aber nach etwa 3 Jahren kommt er wegen guter Führung wieder raus.
3. März 2017, morgens um 6. Und da waren ein Mitgefangene, die nur am Wochenende im Knast bleiben müsste. Die anderen Tage konnte er zu Hause, weil er einen Betrieb gehabt. Und die hat mich nach meiner Ex-Frau, Ex-Ehefrau ins Haus gebracht. Und da bin ich 2 Wochen zu Gast und dann hat sie mir ein Ticket gekauft und dann bin ich zurück nach Thailand gegangen. Sie hat mir sogar ein Retour-Ticket gekauft. Dann hat sie gesagt, wenn du, also das 2 Wochen gültig, hat gesagt, wenn du es, guckst dir 2 Wochen an, wenn das nicht gefällt, akzeptier es, komm wieder zurück.
Aber du bist da geblieben?
Ich bin da geblieben.
In Thailand produziert Driessen weiter Kunst und sucht sich dann neue Kunden. Auf die kommen wir gleich noch zu sprechen.
Aber vorher wollen wir die Frage klären, ob so ein Fälschungsskandal von diesem Ausmaß, also hunderte von Figuren und Millionen an Schäden, ob sowas heute noch möglich wäre.
Im Zuge der Recherche zu dem Fall habe ich euch ja in den vergangenen Folgen mit in die Kunsthalle Bremen genommen und dort mit der Kuratorin Eva Fischer-Hausdorf über Alberto Giacometti, seine Kunst und den Fall gesprochen. Ich habe sie dabei mit Driesens Aussage konfrontiert, es sei ja so leicht gewesen, Giacometti zu fälschen, und mit der Frage, wie sie das sehen würde.
Naja, ich glaube, man kann sich da schon gut annähern, weil er ja zum Beispiel immer wieder die gleichen Motive dargestellt hat. Ne? Also es gibt sozusagen eine relativ kleine Bandbreite an Themen, an Motiven in seinem Werk. Und wenn man sich das genauer anschaut, kann man natürlich, wenn man geschickt ist, da schon relativ schnell zumindest das Thema treffen. Dann geht es nochmal darum, den Stil wirklich zu finden. Und auch da denke ich, ja gut, das könnte man natürlich hinbekommen. Für das Interessentenfeld, das nicht so genau hinschaut.
Na, sind wir also doch wieder bei dem Punkt, es müssen nur die richtigen Kunden gefunden werden.
Yep. Und auch bei der Frage, ob so ein Fälschungsskandal nochmal möglich wäre, na, es gibt eine zweigeteilte Antwort von Eva Fischer-Hausdorf.
Wäre denn aus Ihrer Sicht ein systematisches Fälschen und Verkaufen von Werken von Alberto Giacometti heute noch möglich?
Nein, das halte ich nicht für möglich, dass das heute noch möglich ist. Also das, ich glaube, dass es jetzt inzwischen so viele Kontrollmechanismen gibt, dass im großen Stil Fälschungen nicht mehr auf den Markt kommen können. Das hat natürlich auch mit der großen Vernetzung zu tun, die wir heute haben, dass eben ja dann doch einfach auch sehr vieles online zugänglich ist und sichtbar wird. Und es gerade bei Giacometti viele Leute gibt, die da sehr aufmerksam drauf schauen.
Und im kleinen Stil?
Gut, im kleinen Stil, wenn einem in einer kleinen Galerie etwas angeboten wird, natürlich ist das möglich, aber das wäre dann nicht im großen Rahmen. Ne? Also klar ist das möglich, dass hier und da mal unter der Hand was angeboten wird. Ja.
Ja, an der Stelle unser kunsthistorischer Service-Hinweis, wenn euch ein Giacometti angeboten wird.
Was an einem normalen Montag bei mir passieren würde.
Dann wendet ihr euch an das Komitee Giacometti. Die sitzen in Paris bei der Fondation Giacometti. Ihr könnt die Fondation online kontaktieren. Dann sendet ihr ein Foto dorthin. Das Komitee kommt ein paar Mal im Jahr zusammen und entscheidet dann eben, am besten natürlich am Original, ob es sich tatsächlich um ein echtes Werk handelt oder eben nicht.
Merci. Top-Service-Hinweis, Kollegin Lötsch. Das Leben von Robert Driessen heute klingt entspannt, aber nicht luxuriös. Er lebt noch immer auf Koh Samui in Thailand, in einem kleinen Haus, umgeben von Palmen. Es ist warm, das Wasser an den weißen Stränden ist blau und wenn der Wind weht, dann rauschen die Palmenblätter. Er lebt dort zusammen mit seiner Freundin, mit der er schon seit 20 Jahren zusammen ist.
Über Wasser halten sich die beiden wohl mit Einnahmen seines Restaurants und mit kleineren Aufträgen in Sachen Kunst. Denn das Handwerk, das er so gut beherrscht, das übt er auch in Thailand noch aus.
Er hat dort ein kleines Atelier und produziert immer noch Skulpturen.
Aber nicht mehr mit Giacomettis Name. Aber das hat die Richter, das ist nicht mit Giacomettis Name, das war natürlich deutlich, das war klar. Aber der Herr Richter, Herr Dr. Mates, hat gesagt, Herr Driessen, Sie können Skulpturen machen, aber... Na klar, dass sie nicht mit Namen Alberto Giacometti signiert. Okay, das ist mir klar. Aber, hat er gesagt, auch nicht so präzise als die früheren Giacomettis. Wenn sie das machen, akzeptieren wir auch nicht. Also das habe ich nie wieder getan. Und jetzt signiere ich dann mit RD, Robert Driessen.
Früher hat er falsche Giacomettis an Herbert Schulte geliefert. Davor falsche Statuen und Gemälde an unterschiedliche Kunsthändler in Deutschland und den Niederlanden. Sein neuer Kundenstamm, seine Nachbarn.
Freunde und Bekannten. Ja, die mögen meine Arbeit alles. Also ja. Und das sind meistens vermögende Leute, Pensionados und große Villen und allem drauf und dran. Kommen regelmäßig essen oder trinken bei mir und die kennen meine Geschichte und die sind mir sympathisch und die wollen auch Skulpturen und dies und das, egal was drin steht, sie mögen die Figuren. Die helfen mir so finanziell auch. So, ist okay so.
Stellt euch also vor, wie Robert Driessen mit seinem Roller über die Insel fährt. Hinten drauf hat er eine Figur geladen, die, seien wir mal ehrlich, schon sehr nach einem Giacometti aussieht. nach einem sehr dünnen Hund. Und mit dieser Figur fährt er jetzt zum Kunstsammler John Moss.
Als ich Robert das erste Mal traf, erzählte er mir, er ist Fälscher. Und ich dachte, okay, das ist doch mal interessant.
Well, that's interesting.
John lebt auf Koh Samui in einem flachen, langgezogenen, stylischen Haus. Um die Terrasse ein großer Garten mit einem top gepflegten Rasen und Pool. Hinter den großen Fenstern verläuft eine Galerie. An der Wand hängen Gemälde oder es stehen so Figuren in eingelassenen Nischen, die beleuchtet werden. Und dann der Sammler Moss im weißen Leinenhemd und Shorts mit einem Whiskyglas in der Hand schaut er sich seine Kunstwerke an.
I have Banksy.
Ich habe einen Banksy, David Hockney,
Lowry, and then some Giacomettis.
Ein paar Giacomettis, ich habe Le Chat, einen Walking Man, eine Standing Woman.
The Standing Woman and another one, the Falling Man.
Und ich habe den Falling Man.
But obviously, I know they are not real.
Aber ich weiß, sie sind alle nicht echt.
If they were real,
wenn sie echt wären, dann müsste ich sie in einem Safe wegsperren und könnte sie hier nicht ausstellen.
Locked in a safe somewhere that nobody can see them.
Naja, und das große beschreibende Wort skurril über den Charakteren dieser Staffel, das trifft auch auf John Moss zu.
If I knew Picasso at the time,
wenn ich Picasso zu seinen Lebzeiten gekannt hätte, wären wir sicher gute Freunde gewesen. Und ich hätte bestimmt auch Originale von ihm gekauft.
I would have had some of his work, original work. But I didn't know him.
Aber ich kannte ihn nicht.
Robert was a very, very good second choice.
Robert war eine wunderbare zweite Wahl. Denn Originale kann man sich einfach nicht leisten. Sie sind viel zu teuer.
Driessen verlangt für seine Figuren heute zwischen 300 und 3000 Euro, je nach Größe. Er ist der Letzte aus dem Trio, der seiner ursprünglichen Arbeit noch nachgeht. Das Interview, das ich mit ihm geführt habe, geht fast 3 Stunden lang. Wir sind beide irgendwann ganz schön durch. Ich möchte aber unbedingt noch 3 Sachen mit ihm klären. Zuerst will ich wissen, wie es jetzt für ihn und seine Arbeit weitergeht.
Meine Hände werden älter. Mein Lieblings ist noch immer Giacometti. Aber ich habe zuerst für ein paar Wochen etwas anderes gemacht, ein Wasserbuffalo. Und ja, mal sehen, was passiert. Wenn ich so wieder nach Thailand gehe, was ich dann mache. Ich lasse es alles auf mir kommen. Und
den Rest lässt er unausgesprochen. Dann will ich natürlich, wie bei jedem guten Fälscherinterview, wissen, wie viel von ihm denn noch im Umlauf ist.
Befinden sich noch Fälschungen von dir in wichtigen Sammlungen oder Museen?
Klar.
Wo?
Sag ich nicht.
Ich probiere es immer wieder.
Ja.
Wir wissen es also nicht, ob noch Driessen-Fälschungen irgendwo unterwegs sind.
Ja, aber wie viel man auf die Aussagen von Kunstfälschern also in dem Zusammenhang geben kann, ist ja auch fragwürdig. Alle behaupten, von ihnen hängen irgendwo noch Arbeiten in großen Museen und so.
Ja, stimmt schon, aber zuletzt sind ja tatsächlich in Japan noch Fälschungen von Wolfgang Beltracchi aufgetaucht.
Ja, stimmt. Bei Driessen wissen wir aber zumindest, was mit den enttarnten Fälschungen in dieser Lagerhalle in Mainz passiert ist.
Gehen wir gedanklich nochmal zurück zu diesem Meer aus Giacomettis, das in dem Mainzer Keller gefunden wurde. Und die Figuren, ihr habt's gehört, wurden ja sehr mühsam von der Polizei untersucht. Es waren mehr als 1000 falsche Giacomettis.
Der Ermittler Ernst Schöller hat damals ein ziemlich ehrgeiziges Ziel. Er möchte, dass alle Giacometti-Fälschungen vernichtet werden, damit sie nie wieder auf dem Kunstmarkt auftauchen. Denn das Ding ist, was einmal funktioniert hat, das könnte auch ein zweites Mal klappen.
Die Figuren, die die Polizei da in der Lagerhalle gefunden hat, das sind ja die, die erst noch verkauft werden sollten.
Ja, und die Frage ist, wie viel hat die Bande damals schon verkauft? Die Polizei vermutet so ungefähr 250 Figuren. Und nun müssen die Ermittler irgendwie versuchen, die Käufer zu ermitteln und sie davon zu überzeugen, dass die diese Fälschung auch übergeben an die Polizei.
Einer der Kunden ist Wolfgang Schuppli. Von dem habt ihr schon mal gehört, weil der Graf auch von ihm was erzählt hat. Als der Giacometti-Deal mit Schuppli in trockenen Tüchern war, Da lief das Geschäft, da ging es richtig los. Er war der eine große Kunde, den es brauchte, um diskrete, bis dahin verschlossene Türen zu öffnen.
Schuppli hatte eine Rechtsanwaltskanzlei in Wiesbaden, also zunächst. Er gründete dann eine der ersten Rechtsschutzversicherungen in Deutschland. Später hat er 4 Hypothekenbanken aufgebaut, die über Pfandbriefe Darlehen an Kommunen und den Staat gaben. Es gibt nicht viele Porträts über ihn, aber alle beschreiben ihn als Mann mit dem goldenen Händchen fürs ganz große Geschäft. Das Manager-Magazin schätzte sein Familienvermögen 2007 auf 1,7 Milliarden Euro.
In einem Porträt, was über ihn geschrieben wurde, hat er gesagt, ich bin keine völlig dumme Person. Und da clasht es irgendwie bei mir so ein bisschen, weil dieser Mann ist auf den Grafen von Waldstein reingefallen.
Naja, auch dieser schwerreiche Mann hat sie einfach geglaubt, diese ausgedachte Provenienzgeschichte. Und auch er wollte einfach billig einkaufen. Seine Giacomettis sollten der Grundstock einer privaten Kunstsammlung werden. Als ich den Ermittler AD Ernst Schöller nach den Kunden frage, erzählt er mir auch von Schuppli, allerdings ohne dessen Namen zu erwähnen.
Wir hatten Käufer, die für wenige tausend Euro so kleine Skulptur gekauft haben, weil sie einfach die im Wohnzimmer stellen wollten und sagen, ich habe jetzt auch einen Giacometti. Wir hatten aber auch einen Industriellen, der 52 Figuren gekauft hat. Also kleinere, verschiedene in der Größe, die waren alle in einem großen Tresorraum in einer Bank untergestellt.
Und genau in diesen Tresorraum will Ernst Schöller rein, weil er will ja alle Fälschungen vernichten. In Deutschland ist es so, wenn festgestellt wurde, dass die Kunstwerke Fälschungen sind, bekommt derjenige, der sie erworben hat, sie nach den Ermittlungen zurück. Naja, und Schuppli, der wollte die gefälschten Giacomettis definitiv nicht der Polizei überlassen. Also klingelt Ernst Schöller nochmal bei ihm. Und er hat Glück. Es kommt zu einem 4-Augen-Gespräch in Schupplis Villa, ohne dessen Anwälte. Und Schöller fragt ihn,
was wollen Sie eigentlich mit diesen Figuren? Wollen Sie die Großen im Garten rausstellen, dass Sie dann, wenn sie gestohlen sind, meinen Kollegen von der Schutzpolizei erklären müssen, dass es zwar aussieht wie ein Giacometti, aber es doch keiner ist? Oder wollen Sie die im Haus aufstellen, dass sie täglich im Prinzip an ihre Leichtgläubigkeit erinnert werden? Oder wollen Sie das Ganze vielleicht auf Ihre Kinder abwälzen, weil er schon in sehr fortgeschrittenem Zeitpunkt war?
Aber leider gibt's von Wolfgang Schuppli auf diese Fragen keine Antworten. Also nicht in der Villa, an diesem Tag. Am nächsten Tag kommt dann ein handgeschriebenes Dokument per Fax von Wolfgang Schuppli.
Sehr geehrter Herr Schöller, nach reiflicher Überlegung, nach unserem Gespräch gestern, würde ich Sie bitten, meine 52 Figuren mit in Ihre Vernichtung einzubeziehen. Originalschreiben über den Anwalt kommt.
Das, sagt Schöller, war das schönste Erlebnis für ihn bei diesen wahnsinnig aufwendigen Ermittlungen. Ich habe ihn dann natürlich noch gefragt, ob es auch Kunden des Trios gab, die ihre falschen Giacomettis trotzdem zurückhaben wollten.
Also wir mussten insgesamt 2 Skulpturen, 2 kleinere zurückgeben von den 250 etwa. Also wir haben sehr intensive Gespräche geführt mit den Herrschaften. Und es ist ja auch so, da ist ja immer der Verdacht auch da, dass sie möglicherweise gewusst haben, dass es Fälschungen sind und so. Und da kann man ja schon mal andeuten, dass man dann die Ermittlungen natürlich, wenn die auf die Skulptur verzichten und dass man das Ganze dann vor der Staatsanwaltschaft eigentlich besser dokumentieren kann und sie reumütig sind und auf das verzichten und so weiter. Aber 2 wollten es zurück und die haben wir dann auch entsprechend markiert, sind auch in der Datenbank erfasst.
Das ist echt frustrierend für die Ermittler. Wir hören das auch immer mal wieder von René Allange vom LKA Berlin. Der hat uns auch schon erzählt, die ermitteln über Jahre und nach dem Prozess gehen die Fälschungen dann zurück an die Käufer.
Ja, der Glücksfall bei unserem Fall ist, dadurch, dass Ernst Schöller und seine Kollegen das Materiallager gefunden haben, können sie die gefundenen Stücke ziemlich öffentlichkeitswirksam einschmelzen. Im Juni 2012, also etwa ein Jahr nach dem Urteil gegen Senke und Schulte, da fahren LKW mit Gitterpaletten zu dem versiegelten Kellerlager nach Mainz. Nach und nach werden die Fälschungen ans Licht gebracht und landen auf dem LKW. Schöller und seine Kollegen übernachten im Gemeinschaftsunterkünften der Bereitschaftspolizei und sie fahren dann am nächsten Tag noch zum Tresorraum einer Bank und holen die 52 Figuren von Wolfgang Schuppli.
Und dann ist er da. Der Tag der Zerstörung. Kriminalhauptkommissar Ernst Schöller steht in der Junihitze im schwäbischen Süßen. Die Kunstgießerei Strassacker hat den Auftrag bekommen, an diesem Tag das Gegenteil von dem zu machen, was sie sonst tun. Sie sollen nicht gießen, sie sollen einschmelzen.
Und die Konditionen für diesen Auftrag sind speziell. Alles Material, was hier heute eingeschmolzen wird, das dürfen sie behalten. Normalerweise gießen sie hier gerade Friedhofslampen, einmal im Jahr die Bambis, also die goldenen Fernsehpreise. Nun köpfen sie Walking Mans. Allerdings die ganze Zeit unter strenger Aufsicht der Polizei. Kein Stück soll hier am Abend noch im Ganzen herausgeschmuggelt werden können.
Und Schöller hat dafür gesorgt, dass die Presse dabei ist. Er wünscht sich, dass es die Bilder in die Nachrichtensendungen von Stuttgart bis Hamburg schaffen.
Sieht aus wie eine Betriebsfeier des LKA. Fühlt sich wohl auch so an.
Ja, und das funktioniert. Natürlich original mit dem Pink Panther Theme.
Ja, musikalisch eher geht so. Aber die Bilder sind schon spektakulär. Da werden mit der Kreissäge Arme, Beine und Köpfe der Figuren abgetrennt und dann in die Glut geschmissen. Auch die Nachbildung eines Chariot, also dieses berühmten einachsigen Wagens, das Original von Giacometti, ist für 101 Millionen Dollar bei Sotheby's versteigert worden einst. Das zerfließt in Sekundenschnelle im Schmelzofen. Und als die Gipse dann brachial zerquetscht werden von so einer Baggerschaufel, da schaut Ernst Schöller noch mal ganz genau auf diese zerbröselten Teile. Schließlich ist er ja im Dienst. Und tatsächlich findet er noch mal ein Beweisstück.
Sind Gipsbinder, Apotheken-Gipsbinder, mit denen man dann das modelliert hat. Verstärkt Drahtgewebe, Holzgerippe, zusammengeschnürt mit diesen Kunststofffasern und dann Gipsbinde umwickelt. Und das hatte wohl Alberto noch nicht.
Am Ende des Tages darf die Kunstgießerei in Süßen die Bronze behalten. Es sind circa 5 Tonnen. Materialwert 40.000 Euro. Ernst Schöller wischt sich den Schweiß von der Stirn und ist zufrieden. Nur das Sprichwort, das verrutscht ihm ein bisschen.
Ja, sehr zufrieden zumindest. Patient tot, Klappe zu.
Wir haben uns das Ganze ganz schön dramatisch vorgestellt. Der damals 2012 bei dieser Einschmelzaktion noch nicht enttarnte Fälscher Robert Driessen sieht in den Nachrichten, wie all seine Giacometti nachempfundenen Werke an einem Tag zerstört werden und ist außer sich. Jahre hat er daran gearbeitet.
Aber der chillige Holländer auf Koh Samui bleibt genau das. Chillig.
Ob ich emotionell davon werde oder so? Nee, absolut nicht. Ich habe gedacht, ja, die haben gesagt, alle Figuren sind eingeschmolzen. Das stimmt auch nicht. Da stehen noch jede Menge in Stuttgart, im Polizeirevier. Die Gipse haben die alles, glaube ich, auch noch Gipse im Stuttgart. Aber das hat mir nichts getan. Ich habe nur gedacht, ja, schade. Vielleicht wird es wieder schöne Sachen davon gemacht.
Eigentlich wollte ich mich mit Ernst Schöller in der Asservatenkammer des LKA in Stuttgart treffen, aber seine ehemaligen Kollegen winkten freundlich, aber ziemlich bestimmt ab. Insofern habe ich im Rahmen unserer Recherche einfach keinen Driessen Giacometti gesehen. Aber es gibt noch welche, hat mir Schöller bestätigt.
Wo ist Ihr Giacometti?
Im Keller des Landeskriminalamtes.
Da gibt's also, es gibt schon noch welche. Sie haben nicht alles vernichtet.
Wir haben das dann durchgesetzt. Weil wir gesagt haben, wir wussten ja nicht, wie das in Frankreich weitergeht. Und wir haben von jeder Ausformung quasi ein Gegenstück behalten. Also beim Landeskriminalamt in Baden-Württemberg befinden sich so, ich habe sie nicht gezählt, aber so 70, 60, 70, 80 Giacomettis im entsprechend gesicherten Lagerraum.
Und das ist sowas wie eine Lehrmittelsammlung? Oder?
Das war ja eigentlich der Beginn in den 80er Jahren, als die Fälschungen aufgetaucht sind. Haben wir gesagt, Mensch, das Zurückgeben macht ja ganz wenig Sinn. Und da sind wir dann auf die Idee gekommen, beim Landeskriminalamt so eine Lehrmittelsammlung aufzubauen. Und wir haben dann die Staatsanwälte so sukzessiv überredet, dass die, wenn die Sachen einziehen, uns für die Lehrmittelsammlung übergeben. oder auch die Beschuldigten selber, dass sie sagen, okay, in Hoffnung auf eine etwas mildere Strafe verzichten wir auf die Arbeiten zugunsten der Lehrmittelsammlung. Also wir haben heute in dieser Lehrmittelsammlung einige sehr schöne Möbelstücke. Wir haben bestimmt 100, 150 Gemälde und so circa 1500 bis 2000 Grafiken.
In Ernst Schöllers Büro, da stand übrigens nie ein Giacometti, das war ihm einfach zu gefährlich. Aber zwei kleine Bronzebarren, die aus dem geschmolzenen Driesens gegossen wurden, die hat er sich damals doch mitgenommen aus dieser Kunstgießerei. Und so endet einer der größten europäischen Fälscherskandale mit Bronzefiguren.
Und er endet, zumindest bei einem, völlig ohne Reue. Lothar Senke würde sein Leben wieder genau so leben. Mit Giacomettis im Kofferraum und der Legende von den geretteten Figuren. Die Geschichte ist für ihn so gut, dass er sie letztendlich selbst geglaubt hat.
Nicht eine Sekunde würde ich dran zweifeln. Nicht eine Sekunde. Wissen Sie, wenn man von einer Sache überzeugt ist, wirklich überzeugt ist, dann geht man diesen Weg sehr gerne wieder. Wenn ich zurückdenke, würde ich in meinem Leben alles das, was ich vorgetan habe, exakt nochmal wiederholen. Es sei denn, ich hätte einige andere Glücksmomente verpasst, indem ich rechtzeitig Kinder gezeugt hätte, sodass ich heute viel mehr Freude im alten Leben gehabt hätte.
Okay, crazy. Dann sind wir jetzt auch am Ende der Staffel angekommen, Lenore. War ein ganz schönes Brett, oder?
Ja, total. Und ich hoffe auch wirklich, dass ihr, also unsere liebe Kunstverbrechen-Community, gut bei dem Fall mitgekommen seid. War ja doch ganz schön kompliziert an einigen Stellen.
Wie sieht's aus mit so famous last words?
Ich bin hier überhaupt nicht der Typ dafür. Also,
biete doch mal was an.
Okay. Ich finde, dieser Fälscherfall zeigt, was so Geldgier und der Wunsch nach Statussymbolen mit Menschen im Kunstmarkt machen kann. Das hat mich, glaube ich, am meisten fasziniert. Also, die Fälscher hatten nicht mal immer besonders gute Fälschungen, aber sie hatten ein Talent, passende Kunden zu finden und ihnen einfach die richtige Geschichte zu erzählen, also um sie zu blenden.
Finde ich super, also passt doch. Ich würde sogar noch ein bisschen pathetischer reingehen, pass auf.
Warum wundert mich das jetzt?
Ja, wir haben uns 5 Folgen mit einem Fälscher und seinen Komplizen beschäftigt. Das verstärkt jetzt vielleicht nochmal den Mythos der Verbrecher. Aber der eigentliche Held der Geschichte, das ist doch der Künstler und sein faszinierendes Werk, dass es überhaupt erst wert ist, gefälscht zu werden.
Okay, waren beiden Statements viel Wahres dran, aber die sind beide auch schon ein
bisschen drüber gewesen. Ich weiß ja, aber unsere Kollegin Julia, die wird sich freuen, wenn sie dann Stoff für gute Zitatpostings auf Instagram kriegt. Aber komm, Spaß beiseite. Ich fand tatsächlich, dass bei meinem Besuch in der Kunsthalle Bremen die Kuratorin Eva Fischer-Hausdorf, die hat nochmal sehr gute Abschlussworte zu diesem Fall gefunden.
Für mich wäre es wirklich ein Anliegen, dass bei all dem Thema Fälschung tatsächlich eben die Besonderheit der Originale auch sichtbar wird. Also dass man die Gelegenheit nutzt, die Originale sich anzuschauen und dann ein Gefühl dafür zu entwickeln und zu spüren tatsächlich, welche Ausstrahlung die Originale haben. Und ich bin mir sehr sicher, dass also die Fälschung, die ich schon mal gesehen habe in bestimmten Datenbanken oder so, können an das nicht heranreichen. Also ich glaube, das ist auch wirklich spürbar, auch für Leute, die vielleicht nicht so mit dem Thema und auch dem Werk vertraut sind.
Und deshalb, Leute, geht in Museen und guckt euch die Originale an.
Yes, sehr gut. Das sind die richtigen famous last words. Wir hoffen sehr, dass euch auch die 5. Staffel von Kunstverbrechen gefallen hat.
Bis zur nächsten Staffel. Gebt uns bitte ein bisschen Zeit. Wir haben da aber schon sehr viele spannende Ideen im Aktenschrank.
Ja, unter anderem auch, weil viele von euch uns schon super Ideen per Mail geschickt haben. Vielen Dank dafür nochmal an dieser Stelle.
Ihr könnt euch natürlich trotzdem in der Zwischenzeit bei uns melden. kunstverbrechen@ndr.de, ihr kennt's. Und ansonsten schaut euch unbedingt noch die Doku-Reihe Millionenfake in der ARD-Mediathek an. Abonniert Kunstverbrechen und natürlich hier Einstellungen in der Podcast-App, Benachrichtigungen aktivieren, you know the drill. Dann kriegt ihr nämlich auch wirklich mit, wenn es wieder losgeht bei uns.
Ja, und schaut gern mal in den Link in unseren Shownotes in Sachen Live-Auftritte. Wir haben mit Kunstverbrechen jetzt schon 2 Live-Shows gemacht.
Ja, und wir haben da einen exklusiven neuen Fall für euch dabei und ein Quiz und überhaupt euch mal so live Angesicht zu erleben. Also auch wir, euch ja. Das war und ist echt mega.
Ja, es ist eine riesige Freude und ich sag nur, Kunstverbrechensocken sind uns geschenkt worden. Mehr geht eigentlich nicht. Da soll eben mit unseren Live-Shows auch noch was kommen. Die Termine findet ihr dann im Artikel, der verlinkt ist, und dann halten wir euch up to date.
Ihr könnt uns wie immer am besten unterstützen, wenn ihr Kunstverbrechen euren Freundinnen und Freunden, eurer Familie und überhaupt allen Menschen empfiehlt, die Lust auf Kunst und Crime haben.
Vielen Dank für eure Treue, eure Unterstützung. Macht's gut und bis bald. Ciao.
Tschüss.
Kunstverbrechen Giacometti und die Fälscherbande ist eine Produktion von NDR Kultur und der Story Podcast Unit des WDR.
ReporterInnen und Hosts sind wir, Lenore Lötsch und Torben Steenbock.
Unsere Redakteurinnen sind Alexandra Friedrich, Juliane Bergmann und Stefanie Delfs.
Die Produktion, der Schnitt, das Sounddesign und die Musik kommen von Oleg Tjulenev mit Unterstützung von Maximilian Stenglein.
Für die Distribution und das Marketing bei Kunstverbrechen sind Julia Kaiser, Birgit Labs und Max Roloff verantwortlich.
Redaktionelle Unterstützung Tom Holste.
Redaktionsleitung Imke Andersen.
Produktionsleitung Claudia Richter.
Leitung NDR Kultur Anja Würzberg.
Vielen Dank an alle UnterstützerInnen beim NDR, dem WDR und in der ARD. Und einen besonderen Dank an Stefano Strozzi von Unknown Media, Regina Rode vom WDR, Christine Gerberding vom NDR und an das ARD-Team hinter der Doku-Reihe Millionenfake – Die Jagd nach den Kunstfälschern. Schaut euch die Filme unbedingt in der ARD-Mediathek an.
Und dann geht der allergrößte Dank natürlich an euch, liebe Kunstverbrechen-Community, fürs Zuhören, für eure Hinweise und für das wertschätzende Feedback. Vielen Dank.
Zur Feier des Tages, weil Staffelfinale ist, haben wir direkt zwei Podcast-Tipps für euch. Los geht's mit 11KM, der Tagesschau-Podcast. Das ist ein Favorite-Podcast von mir, um bei aktuellen Themen die Hintergründe besser zu verstehen. Wir haben zum Beispiel eine neue, super spannende Folge zur Enttarnung von Jan Marschalek gemacht. Der flüchtige Ex-Wirecard-Manager wird international gesucht und führt seit 5 Jahren ein Leben im Verborgenen. Bis im September 2025 eine internationale Recherche sein Leben in Moskau enthüllt. Dort soll Marschalek für den russischen Geheimdienst arbeiten. Bei 11KM berichtet Journalist Jörg Diehl von dem Moment, als sie Marschalek aufgespürt und enttarnt haben und was eine Sachertorte damit zu tun hat. So, und jetzt Tipp Nummer 2. Das ist auch ein toller Doku-Feed und zwar der Podcast vom ARD Radio Feature. Hier auch ein kleines Beispiel, was da so läuft. Hunderte Millionen Menschen weltweit schreiben und sprechen mit KI-Chatbots wie ChatGPT. Künstliche Intelligenz hört geduldig zu und kann in schwierigen Situationen helfen. Sie kann aber auch krank machen und hat sogar Menschen in den Tod getrieben. Für das ARD-Radio-Feature Künstliche Nähe, KI, Vertrauen und Abhängigkeit hat Christian Schiffer Menschen getroffen, die ihr Leben mit Chatbots teilen. Mit ganz unterschiedlichen Folgen. Die Links zur 11KM-Folge über Marschalek und die Radio-Feature-Folge über KI-Chatbots packen wir euch beide in die Shownotes von unserer Folge. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören und bis bald.